Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Schön, wieder bei euch zu sein. Heute habe ich als Thema praktisch der Predigttext, steht in 2. Mose 28. Das sind die Verse 6 bis 30. Und wir schauen uns heute ein Stück Kleidung an. Also ich rede heute über Kleidung, über die Berufskleidung vom hohen Priester, von Aaron. Und jemals, am Anfang war Aaron da und dann, und dann jeweils der Sohn Aarons, der Nachkomme Aarons, der eingesetzt wurde. Und der hohe Priester im Alten Testament hat eine zentrale Rolle. Und ich predige darüber mit dem Blick auf Jesus Christus, von dem im Neuen Testament denn gesagt wird, dass er jetzt der hohe Priester ist. Und das kommt dann in Hebräer 7, Vers 25 raus oder im ganzen Kapitel 7. Aber lasst uns erstmal einen Blick werfen auf diese interessante Berufskleidung. Ihr werdet staunen, wenn man sich das anguckt, was da alles dabei ist. Zuerst lese ich die Verse 6 bis 14 aus diesem Text. Also hier hat man im Zusammenhang der Bund Gottes mit Israel am Sinai ist geschlossen worden. Gott hat die 10 Gebote verkündigt und Israel hat dreimal Ja gesagt, dass sie wirklich diesen Bund schließen wollen. Das Angebot Gottes zum Bundesschluss war praktisch ein Heiratsantrag. Es gibt zwei Bilder. Gott ist der Vater und Israel ist sein erstgeborener Sohn. Das ist das eine Bild. Und das andere Bild ist, er ist der Ehemann, der Held, der um die Hand der Heldin anhält. Das beginnt in Kapitel 19 und geht bis 24, dieser Bundesschluss. Und wie bei einer Brautwerbung schickt Gott einen Brautwerber, das ist Mose, und sagt, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten rausgeholt und ich habe, wie ein Adler seine Küchlein auf die Flügel tut und damit fliegt, habe ich euch auf Adlersflügeln hier in die Wüste gebracht, an diesen Berg, an den Berg Gottes, den Horeb. Und jetzt habe ich ein Angebot. Ich mache euch zu dem einzigen ganz besonderen Volk unter allen Völkern, das mein Besitz ist, mein persönliches Volk, ein Volk von Königen und Priestern. Und natürlich ist die Idee Gottes dabei, dass er mit diesem Priester- und Königsvolk die ganze Welt zurückerobert und zurückgewinnt. Und dann haben sie den Bund geschlossen mit dem Bund, auch mit dem Blut des Bundes. Dies ist das Blut des Bundes, das der Herr mit euch geschlossen hat, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und dann muss das Zusammenleben geregelt werden, das Zusammenleben zwischen Israel als Braut, als Ehefrau Gottes und Gott. Wie leben sie jetzt zusammen? Und das ist dann die Stiftshütte von Kapitel 24, zweiter Teil, bis Kapitel 40, Ende. Zuerst sieht Mose die Dinge und bekommt die Sachen geoffenbart, alle Teile der Stiftshütte, sodass das Volk wirklich mit Gott zusammenwohnt. Die Stiftshütte ist die Wohnung Gottes unter seinem Volk und die Stämme würden sich dann um diese Stiftshütte rum lagern, nach der Art und Weise, wie Gott ihnen sagt, dass sie lagern sollen. Aber für das Zusammenleben von Gott und seinem Volk war ein Mann wichtig. Die Stiftshütte war nicht funktionsfähig ohne den hohen Priester. Dieser eine Mann war Schlüsselperson. Ohne den läuft nichts. Er war im Hebräischen der Priester, der Große, also der große Priester, der größte Priester. Andere Leute würden mithelfen, die Leviten würden mithelfen, die Söhne Aarons konnten mithelfen. Während er der hohe Priester war, haben sie auch priesterliche Arbeiten geleistet. Aber dieser eine Mann im Alten Testament, seit es die Stiftshütte gab, mit dem Tempel Salomos nachher, dieser eine Mann, das war die Schlüsselperson. Ohne den war der Gottesdienst wertlos, ohne Kraft, ohne Erfolg. Die Vergebung der Sünden konnte nicht bewirkt werden durch das Blut der Opfer, wenn er nicht praktisch die Opfer darbrachte. Er war die Schlüsselperson. Nur er durfte in die direkte Gegenwart Gottes gehen, einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Und deswegen ist dieses Kleidungsstück so wichtig. Er ist die Schlüsselperson. Wir kennen das ja, wir haben ja auch Berufsgruppen, die Berufskleidung haben. Wenn ihr einen Polizist privat trefft und er hat seine Kleidung nicht an, ist er nur Mr. Sowieso. Aber sobald er seine Kleidung anhat, vielleicht noch seine Mütze aufsetzt, kann man von Weitem erkennen, das ist ein Polizist oder eine Polizistin. Wir kennen das aus gewissen Berufsgruppen im Krankenhaus oder Ärzte, oft sind die entsprechend gekleidet, dass man schon erkennen kann, okay, das ist der Arzt, der ist in Weiß gekleidet oft und man weiß sozusagen genau, wer ist hier Patient und wer ist hier Arzt. Und jetzt guckt euch mal die Kleidung an unter dem Gedanken, ja, wenn ich das jetzt lese, diese Verse, was da alles reingepackt ist in diese Kleidung. Den Priesterschutz sollen sie machen aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen, kunstreich gewirkt. Zwei Schulterteile soll er haben, die angefügt sind, an seinen beiden Enden soll er zusammengebunden werden und die Binde, die daran ist, um ihn anlegen zu können, soll von derselben Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und darauf einschneiden die Namen der Söhne Israels, auf jeden sechs Namen nach der Ordnung ihres Alters. Du sollst die Namen der Söhne Israels in die Steine schneiden wie in ein Siegel, und sie sollen mit Gold eingefasst werden. Und du sollst sie auf die Schulterteile des Schurzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, sodass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage, vor dem Herrn, damit der Herr ihrer gedenke. Und du sollst Goldfassung machen und zwei Ketten von feinem Golde. Als geflochtene Schnüre sollst du sie machen und diese Schnüre an den Fassungen befestigen. Was kann man jetzt aus diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, herausnehmen? Das Erste, mit diesen Schulterteilen wird uns Folgendes mitgeteilt. Der Hohepriester trägt das ganze Volk vor Gott mit der Kraft seiner Schultern. Okay? Warum diese Schulterteile? Das ist jetzt so ein Detail in dieser Amtskleidung. Hier waren sechs Namen, da waren sechs Namen. Jakob, der auch Israel benannt wurde. Jakob hat 12 Söhne und jeder Sohn Jakobs war anders. Es gibt hier Leute, die haben Kinder, die haben Familie, die haben ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder oder mehr. Und jedes Kind ist anders. Und jetzt ist der Hohepriester hier, diese Schlüsselperson, dieser Priester steht vor Gott für das ganze Volk ein. Ein wesentliches Element seines Dienstes ist die Fürbitte. Die Fürbitte, die er mit Worten fasst, aber auch die Aktion der Traglast, er trägt das Volk mit der Kraft seiner Schultern. Und warum ist das so schön gemacht? Warum ist diese Kleidung, diese Berufskleidung von Aaron, dem hohen Priester, dem Großen, warum ist die so teuer? Der Priesterschutz war sehr kostbare Kleidung aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen kunstreich gewirkt. Hat jemand von euch ein Suit, ein Kleidungsstück aus Purpur? Hat jemand von euch was mit Karmesin? Hat jemand von euch ein Kleidungsstück, ein Anzug, wo Gold eingewirkt ist? Bitteschön. Gibt es jemanden in der Gemeinde, der ein Kleidungsstück hat, wo noch Edelsteine in die Kleidung eingefügt sind? Was kostet das? Wie viel Euro würde das kosten, heute so ein hohepriesterliches Gewand herzustellen mit solchen Schulterteilen und mit solcher Brusttasche, auf die ich gleich noch eingehe? Keiner von uns hat das. Ich wage zu behaupten, dass kaum ein Mensch in Deutschland sowas hat. Es gibt Leute in manchen Gegenden, wenn ihr überlegt, wo in der Welt gibt es Leute, die ihr Purpur tragen. Zu was passt Purpur? Ich denke, ein Gewand, eine Amtskleidung in Purpur. Wir in Deutschland sind etwas mager bestückt in der Hinsicht. Da müssen wir schon nach England rüber gucken. Ins Haus der Lords oder eben direkt zum König oder zur Königin. Zurzeit haben sie einen König. Vielleicht hat jemand von euch die Amtseinsetzung vom König Charles angesehen. Da ist vieles der Bibel nachgestellt und nachgeahmt. Sowas müsst ihr vor Augen haben, so ein Prunk. Und dieser eine Mann in Israel, der so in seiner Arbeitskleidung herumging, war Aaron. Und dann der Sohn Aarons, Phinehas später, und später ging das auf Zadok, die Linie Zadoks aus Aaron über. Das war die Schlüsselperson, und schon die Kleidung macht deutlich, warum er so wichtig ist. Stellt euch vor, du müsstest als gläubiger Mensch das gesamte Volk Gottes, das zurzeit lebt, tragen. Du müsstest bewirken, dass das Problem der Sündenvergebung gelöst wird. Du müsstest dafür sorgen, dass das Volk Gottes in die richtige Richtung geführt wird, indem du an die Namen der 12 Stämme Israels erinnerst, dass Gott keinen von ihnen vergisst. Natürlich vergisst Gott keinen. Aber das ist hier auch symbolisch. Es weist hin auf einen Mann, einen Menschen, der als Mittler zwischen Gott und seinem Volk steht, wenn es mal knarzt, wenn es mal schief läuft, wenn die Gefahr der Vernichtung des ganzen Volkes ist, weil das Volk Sünden auf sich geladen hat. Wer geht dann in die Bresche? Wer wendet das Vernichtungsgericht ab? Wer wendet den Zorn Gottes ab? Wessen Aufgabe ist das? Die Aufgabe des Hohen Priesters. Das heißt, schon die Tatsache, dass Gott, als der Bund geschlossen wurde und dann die Stiftshütte geoffenbart wurde und der Priesterdienst und der Opferdienst mit allem drum, dann schon die Tatsache, dass Gott gesehen hat, dass er so einen Mann braucht, weil das Volk sündig ist, weil es stur ist, weil es oft mit einem verhärteten Herzen von dem Weg Gottes abweichen will, weil du und ich, weil wir so sind, wie wir sind. Weil wir Menschen sind, die zwar einerseits glauben und sagen, ja, ich möchte den Bund, ich möchte gläubig sein, einerseits, weil wir so sind, aber andererseits, hast du das schon erlebt, dass du dann mal Dinge tust, die eigentlich überhaupt nicht dazu passen? Dass du Dinge sagst, die völlig anders sind als das, was Jesus sagt über die Art und Weise, wie wir unsere Zunge gebrauchen sollen, dass du auch Dinge denkst, die ganz anders sind und anders klingen als die Gedanken der Geliebten gegenüber ihrem Liebhaber, der Braut gegenüber ihrem Bräutigam oder eben auch des erstgeborenen Sohnes gegenüber dem Vater im Himmel. Und deswegen ist das, was hier steht, praktisch beeindruckend. Gott kreiert einen Posten. Er gibt einen Mann und seine Berufsbeschreibung ist, er trägt das ganze Volk mit der Kraft seiner Schultern vor Gott. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer. Und zwar das ganze Volk Gottes repräsentiert symbolisch in jedem einzelnen Stamm. So unterschiedlich wie Ruben, Simeon, Benjamin, Levi, Judah und so weiter sind, so unterschiedliche Menschen sie waren und so unterschiedliche Stämme daraus hervorgegangen sind, alle trägt er mit der Kraft seiner Schultern. Ich lese weiter. Die Brusttasche für die Lose zum Rechtsentscheid sollst du wie den Priesterschutz machen, kunstreich gewirkt aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen. Viereckig soll sie sein und doppelt gelegt. Eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Also, das ist eine Spanne so lang und so breit. Es bedeckt also genau diesen Bereich der Brust vom hohen Priester, wo auch das Herz schlägt. Eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Und du sollst sie besetzen mit 4 Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sardar, ein Topas und ein Smaragd. die andere ein Rubin, ein Saphir und ein Diamant, die dritte ein Lynkurer, ein Achat und ein Amethyst, die vierte ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold sollen sie gefasst sein, wenn man sie anbringt. 12 sollen es sein wie auf einem Siegel nach dem Namen der Söhne Israels, dass auf jedem ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Und du sollst Ketten zu der Tasche wie geflochtene Schnüre machen aus feinem Golde und 2 goldene Ringe für die Tasche, sodass du die beiden Ringe an 2 Ecken der Tasche heftest und die beiden goldenen Schnüre in die beiden Ringe an den Ecken der Tasche tust. Aber die beiden anderen Enden der Schnüre sollst du an den beiden goldenen Fassungen befestigen und sie an die Schulterteile des Priesterschurzes vorn anheften. Und du sollst 2 andere goldene Ringe machen und an die beiden anderen Ecken der Taschen heften, an ihren Rand innen zum Schurz hin. Und du sollst abermals 2 goldene Ringe machen und sie unten an die beiden Schulterteile vorn am Schurz heften, wo der Schurz zusammengeht, oben über der Binde des Schurzes. Und man soll die Tasche mit ihren Ringen mit einer Schnur von blauem Purpur an die Ringe des Schurzes knüpfen, dass sie über der Binde des Schurzes anliege und die Tasche sich nicht von dem Schurz losmache. So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Und du sollst in die Brusttasche die Lose Licht und Recht tun, sodass sie auf dem Herzen Aarons sein, wenn er hineingeht vor den Herrn, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem Herzen trage vor dem Herrn alle Zeit. Was können wir jetzt aus dem Text, den ich gelesen habe, dazu nehmen? Das obere habe ich schon gehabt. Der Hohepriester trägt das ganze Volk vor Gott mit der Kraft seiner Schultern. Jetzt kommt, der Hohepriester trägt das ganze Volk vor Gott mit der Liebe seines Herzens. Ich wende mich jetzt mal an die Mütter. Liebt ihr eure Kinder? Kennt ihr eure Kinder? Es wundern sich natürlich Väter, warum ich mich nicht an die Väter wende. Es gibt halt Dinge, da sind die Mütter besser als die Väter. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet, steht in Jesaja 66. Wir können auch unsere Kinder kennen, aber wir haben sie nicht 9 Monate unterm Herzen getragen. Wir haben sozusagen verspätet unsere Beziehung zu unseren Kindern gestartet als Väter. Und ich kenne eine Mutter, die hat sich gewünscht, nachdem sie schon 7 Kinder geboren hat, dass sie so einen Mütterring hat. Und da war jedes der 7 Kinder war ein anderer Edelstein. Das ist interessant, gell? Genau das Motiv hier. Da ist Ruben, wenn man jetzt diese Latte durchgeht mit den 12 Edelsteinen, die ich gelesen habe, dann war Ruben der Stein und Simeon der und Levi der. Das war ja vorher gesagt nach dem Alter. Geboren dann, Erstgeborener war Ruben, aber der hat das nachher verloren, weil er sich verkehrt verhalten hat. Er hat mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Und als der im Sterben, also der Jakob wusste, ich sterbe jetzt bald und er gibt seinen letzten Segen für die 12 Söhne, hat er ihm das Erstgeburtsrecht weggenommen, er hat das verloren und er hat es Josef gegeben, indem er die 2 Söhne Josefs adoptiert hatte. Das war das Recht des Erstgeborenen, der kriegte immer 2 Teile. Also wenn man Gesamtbesitz hatte, ja, wenn man Gesamtbesitz hatte, meinetwegen, dann hat man 2 Söhne, dann teilt man das Ganze in 3 Teile und dann kriegt der Erstgeborene 66,6% und der Zweite kriegt 33,3%. Wenn man 3 Söhne hatte, teilte man das Ganze durch 4, dann kriegt der Erstgeborene 50% und der Zweite 25% und der Dritte 25%. So war das Erbrecht. Und indem Jakob Ephraim und Manasse adoptierte, hat er Josef, der von Gott der erwählte Retter war, damals vor der Hungersnot, in Ägypten hat er ihn Praktisch hat er seine Söhne adoptiert und ihm damit indirekt das Erstgeburtsrecht gegeben, wie das auch im Buch der Chroniker nachher in Worte gefasst wird. Und trotzdem ist Ruben, obwohl sein Vater entsetzt war und die spätere Tora, die Gott durch Mose gab, das war ja Jahrhunderte vor der Tora, die hätte auf so etwas die Todesstrafe vorgesehen. Auf Ehebruch und auf Unzucht. Und auch das war sowieso unmöglich, mit der Frau des Vaters Sexualverkehr zu haben. Und Gott gibt Jahrhunderte später dem Stamm Ruben einen Platz auf dem Herzen des Hohen Priesters. Der erste Stein, er hatte zwar das Erstgeburtsrecht verloren, aber der erste Name, der erste Stein bei diesen 12 Steinen war ein Edelstein. Das war kein Stück Müll. Jeder Sohn Jakobs war in den Augen Gottes und auf dem Herzen des Hohen Priesters dargestellt und repräsentiert als Edelstein, eingefasst in Gold, bitteschön. So wie die Mutter, die ich erwähnt hatte, mit ihren 7 Kindern einen Ring trug, die ganze Zeit den Ring trägt und jedes ihrer 7 Kinder vom 1. bis zum 7. ist repräsentiert als ein Schmuckstück. Das ist das Geheimnis der Fürbitte. Der hohe Priester trägt das Volk Gottes mit der Kraft seiner Schultern und der Liebe seines Herzens. Deswegen habe ich die Mutterliebe hier erwähnt, weil niemand liebt ein Kind so wie die Mutter. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und Gott tröstet uns, wenn er uns tröstet, sagt er, wie einen seine Mutter tröstet. Es war Gott der Vater, aber er kann auch Mutter. Er kann auch so trösten, wie eine Mutter tröstet. Das kann Gott. Wie ist das, wenn ein Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt und weint, zur Mutter kommt? Für den Vater wird es vielleicht gar nicht gehen. Manchen Vater würde sagen, reiß dich zusammen. Was macht die Mutter? Sie schnappt sich das Kind, setzt das Kind auf den Schoß, nimmt das Taschentuch und wischt die Tränen ab. Das steht da auch in Jesaja von Gott, an anderer Stelle, aber im selben Buch. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott liebt dich als sein Kind, als sein Sohn und als seine Tochter. Er tröstet dich, wie einen seine Mutter tröstet. Und schon hier sieht man bei dem hohen Priester, er trägt dich durch. Und er sieht dich nicht als ein Stück Mille und in deinem Scheitern, sondern er ist dargestellt in der Fürbitte. Der Hohepriester trägt das Volk mit der Liebe seines Herzens und zwar unter dem Aspekt der Vollendungsschönheit. Ruben wird von Gott geprägt, er wird gezüchtigt, er erlebt Schwersachen mit und Ruben wird verwandelt, so wie Jakob verwandelt worden war, der Vater. Und wir werden verwandelt. Gott sieht uns, das ist die Leistung des Hohen Priesters, ja, dass diese Brusttasche so kostbar ist mit diesen 12 Edelsteinen, ja, das ist ja riesig teuer. Stellt euch das schon vor, was das Ding gekostet hat und auch wie schwer das war zu tragen mit all dem, was da drauf war. Das ist wunderbar, sodass sie auf dem Herzen Aarons sein, wenn er hineingeht vor dem Herrn, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem Herzen trage, vor dem Herrn alle Zeit. Jetzt verlasse ich den Bereich des Alten Testamentes. Wir haben gesehen, dass der hohe Priester mit seiner Kleidung schon gezeigt hat, dass er für das ganze Volk dasteht und er praktisch Mittler ist zwischen Gott und dem Volk, auch was die Sünden betrifft, auch was die Lehre betrifft. Die Lehre, die Tora, kam von Aaron und Co. Gott hat Mose aus dem Stamm Levi und Aaron als hohen Priester benutzt, um immer wieder die Regeln Gottes, die Gebote Gottes dem Volk zu übergeben, das Wort Gottes. Und jetzt haben wir im Neuen Testament eine andere zentrale Figur, nicht aus dem Stamm Levi und nicht aus Aaron. Der Hebräerbrief hat das als Thema und fängt schon Kapitel 1 an, aber in Kapitel 7 ist sozusagen das Standardkapitel. Jesus, ich lese Vers 22, Kapitel 7 folgende: So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Im Hintergrund steht ein Vers aus dem Psalmen. Das ist die Basis für das Priestertum Christi, der nicht von Levi ist und nicht von Aaron. Das ist Psalm 110, Vers 1, ein gewaltiger Psalm, ein Rätsel im Alten Testament von David, ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Vers 1. Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Was ist hier passiert? Hier wird prophetisch schon von David, bevor Salomo überhaupt den Tempel gebaut hat, ein Mann gesehen und er sieht Visionär, er war ja auch Prophet. David war nicht nur König, der war auch Prophet. Viele Psalmen, die sind ja inspiriert, ja, zeigen das auch. Und hier sieht er sieht, wie Gott eine Person anspricht, die nennt er, der Herr sprach, da kommt der Name Gottes, zu meinem Herrn. In Israel, der Herr Israels war David, der war der König. Und über dem König war niemand, eben Gott. Und jetzt sieht er Gott in der Vision, wie Gott zu jemand anders sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und in Vers 4 wird der nicht nur zum König erklärt über die ganze Welt, sondern auch zum Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist ein Rätsel im Alten Testament. Wer ist das? Bitteschön. Und dann erklärt uns das Neue Testament, Jesus weiß es natürlich selber, es geht ja auch auf Jesus zurück, aber hier der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt, dass Jesus, anders als Aaron starb irgendwann. Und jeder Sohn Aaron starb. Und der hat so und so viele Jahre als Priester, der Große fungiert. Und dann war aber Schluss, dann musste der Nächste kommen. Und ein anderes Problem war, die waren alle selber Sünder. Immer am Yom Kippur, die mussten immer zuerst das entsprechende Opfer für die eigenen Sünden liefern und dann nachher für das ganze Volk. Und hier hat man jemanden, der völlig anders ist. Seit Adam und Eva der erste Mensch ohne Sünde. Keine Sünde in Gedanken, keine Sünde in Worten, keine Sünde in den Taten. Und dann ist er nicht nur Priester, sondern auch Opfer. Seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Er stirbt auf Golgatha, Karfreitag. Er sühnt an dem Super Yom Kippur, er sühnt die Sünden Israels und aller Völker von Adam und Eva an, aller Völker aller Zeiten trägt er und sühnt die Sünden. Warum? Weil er, wie der Hohepriester im Alten Testament, das Volk Gottes mit der Kraft seiner Schultern trägt und mit der Liebe seines Herzens. Und das Volk Gottes ist halt jetzt nicht nur Israel, sondern das sind Menschen aus Israel und aus allen Nationen. Er kennt sein Buch, das Buch des Lebens, das Buch des Lebens des Lammes. Dieses Lamm Gottes, das für alle gestorben ist, hat ein Buch, das geschrieben worden ist vor Grundlegung der Welt. Und er kennt jeden Namen in diesem Buch. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Meine Schafe hören meine Stimme, kennen meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Deswegen ist dieser Priester, Jesus Christus, dieser hohe Priester, völlig anders als Aaron und Co. Er kann etwas, was sie nicht konnten. Und das wird dann auch im Hebräerbrief gesagt. Du kannst nicht das Priestertum ändern, ohne das ganze System zu ändern, das ganze Gesetz zu ändern. Der neue Bund ist besser als der alte Bund. Hier steht es, Jesus, so ist Jesus Bürger eines viel, viel besseren Bundes geworden. Das ist der neue Bund, das ist Jeremia 31, 31 bis 34. Ich will mit Ihnen einen Bund schließen, nicht wie der gewesen ist, den Sie gebrochen haben, obwohl ich Ihr Herr war, sondern ich werde einen neuen Bund mit Ihnen schließen und mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Er wird das Herz verändern. Nicht oberflächlich, sondern er wird Menschen im Innersten verändern durch die Wiedergeburt, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Durch das große Eingreifen Gottes, das basiert auf was? Er starb am Kreuz auf Golgatha, am dritten Tag steht er auf von den Toten. Am Himmelfahrtstag geht er hoch und nimmt Platz genau dort zur Rechten Gottes. Und 10 Tage später zu Pfingsten, an dem Tag, wo Gott die 10 Gebote verkündigt hatte, Passa ist 1. Monat, 14. Tag und 50 Tage später ist genau der Tag, wo Gott die 10 Gebote verkündigt hat und nachher auf Stein gegeben hat. Da ist jetzt Pfingsten, wo es nicht in Stein geschrieben wird, sondern in mein Herz, Leute, in dein Herz. Dieser hohe Priester hat die Kraft, uns im Innersten zu erlösen. Und ein wichtiges Element dabei ist, auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und wir sollen nicht denken, dass er dort einfach nur sitzt und sich erholt. Wenn der alttestamentliche hohe Priester 12 Namen trug auf seinen 2 Schultern und 12 Namen auf seinem Herzen, was meint ihr, wie viele Namen Jesus trägt? Wir als Menschen können nur eine begrenzte Anzahl von Menschen kennen, besser kennen und so mit deinen Familie, Freunde, Bekannte und so weiter, 200 rum, das ist in etwa so die Zahl, wo man ein Netz von Beziehungen hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Und hinsichtlich seiner Gottheit kennt er alle seine Schafe. Und wenn es Millionen und Millionen und Abermillionen sind, und er kennt nicht nur alle Namen, er weiß genau, was mit dir und mir los ist. Und deswegen als Beispiel, im Alten Testament habe ich als Beispiel Ruben genommen, der degradiert worden ist, aber immer noch als Schmuckstück in Gold gefasst dargestellt wird, weil es Vergebung gibt, weil es Vergebung auch für Unzucht und Ehebruch gibt, weil es Vergebung gibt für ein stures Herz und ein verhärtetes Herz, weil Gott das steinerne Herz aus dir rausnehmen kann und dir ein fleischernes Herz geben kann, steht in Hesekiel. Das ist die Wiedergeburt, weil er das kann. Und das ist wunderbar. Kann er auch Menschen, die an zu sich ohne seine Gnade scheitern würden, vollenden und zu Helden machen. Und als neutestamentliches Beispiel möchte ich gern Petrus nehmen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Lukas 22. In der Nacht, als er ihn 3-mal verraten hat, also geleugnet hat, so rum. Er hat 3-mal gesagt, in irgendeiner Form, den kenne ich nicht. Er wollte sein Leben retten und am Ende hat er sogar einen Fluch ausgesprochen, wahrscheinlich über sich selbst, in etwa der Form, wenn ich den kenne, dann will ich von Gott verflucht sein, so vielleicht verflucht, verdammt oder in die Hölle geworfen. Und dieser Fluch würde praktisch den anderen Leuten dort beim Feuer, als die Magd ihn erkannt hat und so weiter, bestätigen, der wird sich doch nicht selber verfluchen. Also er kennt ihn wirklich nicht. Und mit diesem Fluch hatte er einen Fluch zwischen sich und Jesus gestellt und er war eigentlich erledigt. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich von meinem himmlischen Vater verleugnen. Wie willst du ins Paradies, wenn Jesus sagt, als Antwort auf dein, ich kenne den nicht, wenn er sagt, den kenne ich nicht. Weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt, Matthäus 7. Aber das sagt Jesus nicht, weil er hat ihn ja gekannt. Was ist die Lösung? Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, dass er euch sichten möchte wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dich dann bekehrst, so stärke deine Brüder. Hörte der Glaube von Petrus auf? Nein. In dem Augenblick der dritten Verleugnung krähte der Hahn. Petrus sieht in die Richtung auf Jesus, durch die Säulen hindurch, das war, wo das Gerichtsverfahren gegen Jesus stattfand, im Haus drin da, wo das schon ein bisschen angefangen war, oder das Verhör und so weiter. da waren Säulen und Jesus konnte rausgucken und Petrus konnte reingucken und die Augen trafen sich. Er hatte ihm das vorhergesagt, was passiert, und Petrus bricht zusammen, geht raus und heult fürchterlich. Petrus war erledigt, aber er war nicht verloren. Warum nicht? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Kann das sein, dass Jesus das selbst für dich betet? Das ist sein Job. Er ist der neutestamentliche Hohepriester. Und er macht das 24/7. Und das ist die Basis deines Heils und die Basis meines Heils. Wer hat gewonnen? Hat der Teufel gewonnen oder hat Jesus gewonnen? Vor allen Dingen, was mich beeindruckt dabei ist, Jesus hat ihn nicht nur ein bisschen rausgerettet aus dem Schlamassel. Jesus macht ihn wirklich zu Petros. Simon, Simon. Ja, das ist der Name, den er normalerweise hatte. Simon, Sohn des Jona. Der Name Petros, Fels, Felsenmann. Teil von dem Bau des Heiligtums Gottes, gebaut auf lebendigen Steinen. 1. Petrus 2, Vers 3 folgende, wo er das Bild aufgreift von seinem eigenen Namen. Er macht ihn zu einem Mann, der steht in der Verfolgung unter Nero. Dieser Mann stand und er hat sein Leben gelassen. Halleluja! In Johannes 21, als du jung warst, hast du dich selber gegürtet, bist hingegangen, wo du wolltest. Wenn du alt sein wirst, wird ein anderer kommen und dich, wenn sie dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Er wollte auch nicht dahin. Aber er war ein anderer Mensch geworden. Christus hat ihn zum Felsenmann gemacht. In der Offenbarung hat man dann die Würdigung, die ewige Würdigung. Offenbarung 21, 12 folgende steht über die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem, wie schön die ist. Auch da haben wir wieder Gold und Edelsteine, dieselben Sachen wie bei der Stiftshütte, Gold, Edelsteine und so weiter. Und da heißt es in Offenbarung 21, 12, sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis und dann werden die anderen aufgezählt. Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Das Bild der Edelsteine ist wieder da. Die Stadt hat eine Mauer. Die Stadt ist 12.000 Stadien breit, lang und hoch. Das ist ein Würfel wie das Allerheiligste im Tempel Salomos, nur viel größer. Ein Stadion, wir haben alte Stadien aus Griechenland, da kann man die Runde, die Stadionrunde, ist wirklich ein Stadion, sind die rumgerannt, kann man die Stadionrunde messen. Das sind um 185 Meter, manchmal ein paar Meter mehr, manchmal ein paar Meter weniger, je nachdem, an welchem Ort man das misst. Wenn man jetzt 185 Meter nennt, hat man bei 12.000 Stadien, hat man die Länge der Stadt ist 2220 Kilometer. Die Breite der Stadt ist 2220 Kilometer. Die Höhe der Stadt ist, ihr wusstet es, ja, 2220 Kilometer. Das ist ein Riesending. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, da passen alle Menschen aller Zeiten rein, wenn sie sich denn bekehren. Und für jeden ist nicht nur ein kleiner Unterschlupf da, und das ist kein Schrebergarten, für jeden wäre genug Platz, dass er wie ein König in seinem Palast wohnen kann. Und jetzt hat diese Stadt 12 Tore. Und da sind die Namen Ruben, Simeon, Levi etc. Wow! Die ganze Welt wird gerettet durch Menschen, die Gott aus Israel benutzt hat, um das Evangelium zu den Heiden zu bringen, das Wort Gottes geht von Jerusalem aus, das ist Israel, Leute. Und kein Heide, der jemals zum Glauben gekommen ist, ist zum Glauben gekommen ohne Israel. Gott benutzt Israel und verherrlicht Israel bis auf den heutigen Tag. Und bis heute ist die Bibel geschrieben, fast nur von Juden oder Israeliten. Dieses Volk ist nach wie vor ein ganz besonderes Volk. Aber wir dürfen mit dabei sein. Und wir sind da auch mit drin. Und das Interessante ist, bei den Mauern hat man diese Schutzmauern, ja, Diese Schutzmauer, da sind die 12 Namen der Apostel Jesu Christi da. Judas ist natürlich raus, er ist ersetzt worden, Apostelgeschichte 1. Aber da ist auch Petrus da. Das heißt, in dem Augenblick, als Petrus dreimal Jesus geleugnet hat, wusste Jesus schon, er wird sich bekehren. Er wird seinen Lauf vollenden, indem er sein Leben opfert aus Liebe zu Gott. Er liebt Gott mehr und Jesus mehr als sein eigenes Leben. Er wird diesmal nicht einknicken. Und während das alles auf der Erde geschieht, war das himmlische Jerusalem schon längst gebaut, ja. Und dann stirbt Petrus, sein Geist kommt zum Herrn, Hebräer 12, da sind die Geister der vollendeten Gerechten. Und er kommt dorthin und er sieht, dass sein Name dort ist, auf einem dieser Riesengrundsteine, die Mauern von den Grundsteinen. Das sind ja Riesensteine, das ist ja riesig, ja. Aber das bedeutet symbolisch, kein Mensch in der ganzen Welt kann in Gottes Stadt. Kein Mensch kommt in Gottes Gegenwart, es sei denn, durch den Schutz dessen, was Gott durch die 12 Apostel getan hat und das Evangelium, das er durch sie gepredigt hat. Ihr kommt da nicht rein, ohne dass sie anerkennt, dass halt Petrus ein von Gott gesegneter Apostel war. Und zur Ehre von Petrus gibt es einen riesen Grundstein bei dieser Mauer, die Stadt schützt. Da steht was drauf, da steht sein Name drauf. Ist das nicht cool? Jetzt schalten wir mal um auf dich und mich. Was ist, wenn du treu bist? Was ist, wenn du treu bist bis zum letzten Atemzug? Wird das ohne Edelstein gehen? Nee. Du bist ein Edelstein gefasst in Gold und Gott hat dich schon gesehen, bevor die Welt erschaffen war und deinen Namen in sein Buch eingetragen, wenn du denn einer von den Auserwählten Gottes bist. Das setze ich jetzt voraus. Aber nur dadurch kannst du auch ans Ziel kommen. Wer bringt dich ans Ziel? Er. Was für ein Herr. Er trägt dich und mich 24/7 mit der Kraft seiner Schultern erfolgreich in der Fürbitte. Und er trägt dich und mich 24/7 mit der Liebe seines Herzens erfolgreich. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Amen.